Eine zweite Sache liegt mir auf dem Herzen, deswegen bin ich auch heute dabei, die Perikope nicht zu predigen, sondern etwas anderes, was im Moment die Weltgeschichte bewegt. Ich weiß nicht, ob das jeder so wahrnimmt. Ich beobachte das seit vielen Monaten, dass eine große Veränderung in der Welt vorgeht. Wir hatten 30 Jahre weitgehend Frieden und eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man mit der Überwindung des Kalten Krieges um 1990 eine schlimme Ära der Menschheitsgeschichte hinter sich hat. Und viele haben sich daran gewöhnt. Aber das, was wir in den letzten beiden Jahren sehen, weltweit und vor allem im letzten halben Jahr, ist etwas, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und da möchte ich heute darauf zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das jemand in den Nachrichten verfolgt. Es wird ja ganz vehement dafür geworben, in einen großen Krieg zwischen Ukraine und Russland einzusteigen. Heute wurde das dann auch in den ERF-Nachrichten weitergegeben, dass praktisch sämtliche westliche Staaten ihre Bürger auffordern, das Land zu verlassen und dass die meisten Botschaftsangehörigen schon zurückgezogen worden sind. Das ist immer der letzte Schritt, bevor das dann wirklich kracht. Wir hören andererseits, dass Russland beteuert, sie haben überhaupt nichts in diese Richtung vor. Und wir sehen, dass also gezündet wird an allen Stellen. Und es ist anzunehmen, dass das auch dazu dient, die zunehmend aufsässige Bevölkerung in den westlichen Staaten abzulenken, weil man mit diesen immer neuen Restriktionen einer angeblichen Pandemie immer unzufrieden wird. Heute früh habe ich die Predigt eines Bruders aus Kanada gehört und ich habe die teilweise weiterverlinkt, und wer einigermaßen der englischen Sprache mächtig ist, dem kann ich das auch weiterleiten. Der predigt über Römer 13, wie der Mann sein Untertan der Obrigkeit die Gewalt übernimmt. Und geht dort weiter. Das heißt ja da, dass es keine Autorität gibt, außer von Gott gegeben, und dass ihr klarer Auftrag ist, das Böse zu strafen, das Gute zu fördern. Und er sagt, wir leben in einer Zeit, wo wir einer Pandemie ausgesetzt sind, nicht einer viralen, sondern einer Pandemie der Tyrannei weltweit. Fast alle Regierungen haben sich von diesem gottgemäßen Auftrag abgewendet, das Gute zu fördern und das Böse zu bestrafen, und haben sich einer gegenteiligen Agenda verschrieben. Und das entbindet die Gläubigen vom Gehorsam gegenüber diesem Mächtigen, die nicht mehr in Ausübung ihrer Autorität gegenüber Gott tätig sind, sondern die Autorität Gottes in Frage stellen oder versuchen zu zerstören, überall. In den Völkern und auch in den Kirchen. Und deswegen, weil das so ist, und ich bin überzeugt, das ist ein Wort der Wahrheit in unserer heutigen Zeit gesprochen, möchte ich unseren Blick schärfen auf die Dinge, die in unserer Zeit geschehen. Und wir kommen nicht vorbei an den Endzeitreden Jesu. Dort ist die Rede von Kriegen und Kriegsgerichten und wie wir damit umzugehen haben. Und ich habe, es gibt also zwei fast identische Stellen. Einmal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, und dann im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Wir haben ja viele Berichte, die in den Evangelien aus verschiedenen Blickwinkeln uns überliefert sind. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, als einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. So ist es uns gesagt. Dass wir damit das prophetische Wort befestigt haben. Befestigt dadurch, wenn es bestätigt wird durch zwei oder drei Zeugen. Und es ist auffällig, dass dieser Kern der Botschaft Jesu praktisch buchstäblich wirklich weitergegeben wird von beiden Evangelisten. Deswegen hat das eine große Bedeutung. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Bezug zu bedenken oder mit zu beachten. Das ist unterschiedlich. Und deswegen, ich lese zuerst aus dem Matthäus-Evangelium die Vorgeschichte dieser Endzeitrede und dann aus dem Markus-Evangelium das, was Jesus damals seinen Jüngern weitergegeben hat. Wir gehen einmal in das Matthäus-Evangelium Kapitel 23. Ich versuche das gerafft zu darzulegen. Aber wir müssen wissen, dass wenn Jesus diese Warnung ausspricht über die Zeichen der letzten Zeit, er das in ein Umfeld hineinredet, auf das zu achten wir auch gut daran tun. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Das Erste, was Jesus weitergibt, ist gesagt an alle Volksmengen und an die Jünger. Das bedeutet, das, was ihr hier lehrt, soll und muss bis ans Ende dieser Zeit auch weitergegeben werden. Ist Aufgabe der Jünger, es unters Volk zu bringen. Erste, hütet euch, ich fasse das so zusammen, hütet euch vor jeder Form der Heuchelei. Heuchelei ist dadurch gekennzeichnet, dass das Richtige gesagt wird, aber es wird nicht getan. Aber es wird nicht getan. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren die Theologen der damaligen Zeit. Und zwar die Schriftgelehrten als Berufene und die Pharisäer als Freiwillige. Man könnte sagen, diejenigen, die sich selbst verpflichten, der richtigen Lehre anzugehören, das ist bis heute in vielen Freikirchen oder Gruppierungen so, dass man sagt, also ich nehme das ganz genau mit dem Wort Gottes. Und diejenigen, die dann eine entsprechende theologische Ausbildung haben und beide sind an dieser Stelle gleich, sie nehmen das Wort Gottes, sie predigen das Wort Gottes, aber sie sind beide selbst weit davon entfernt, das ernst zu nehmen. Und hier begegnet uns in diesem Kapitel vielleicht das erste Mal ganz deutlich das, was man im Englischen unterscheidet mit literally and spiritually. Also wirklich und sinnhaft. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren dafür bekannt und berüchtigt, dass sie das Gesetz wortwörtlich ernst genommen haben. Das heißt, Jesus kommt dann auf verschiedene Beispiele, zum Beispiel den Zehnten zu geben. Und das bedeutete, sie haben darauf geachtet, dass jeder auch noch den zehnten Teil von seiner Petersilie und dem, was man eben als Sabzi für seinen Mittag brauchte, immer noch jeden zehnten Halm abgezählt hat und zum Tempel gebracht hat. Und die wichtigen Dinge des Gesetzes hat man außen vor gelassen. Das bedeutet für uns als Erstes, lass uns darauf achten, dass wir uns nicht in dieses Klein-Klein verstricken und daran festhängen und die wichtigen Dinge des Reiches Gottes dabei draußen lassen. Was sind die wichtigen Dinge? Die Gerechtigkeit, die Gnade, das Gesetz. Das sind die entscheidenden Dinge. Und Gerechtigkeit ist eine tätige Gerechtigkeit. Kann man bei hier nachlesen. Gerechtigkeit ist gerechtes Tun. Ist sich einsetzen für Schwache. Ist bereit sein, um des Wortes Gottes sein Leben zu lassen. Nicht im Kampf, sondern in der Hingabe. Das sind die wichtigen Dinge. Und deswegen, ihr Lieben, wir müssen nicht miteinander oder mit anderen Christen kämpfen und die richtige theologische Auslegung um jeden Preis durchzusetzen versuchen, sondern Glaube heißt, Jesus nachzufolgen. Nicht nachzuahmen, das ist ganz was anderes. Nicht zu werden wie Jesus, sondern in aller Schwachheit uns ihm zur Verfügung zu stellen und ihn in und durch uns handeln zu lassen. Und das sind einfache Dinge. Alles, was uns vor die Hände kommt, zu tun. Deswegen sagt er, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben den ersten Platz bei den Gastmählern, die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Das heißt, der entscheidende Punkt ist nicht das, was Menschen von uns sehen, sondern was wirklich aus Gehorsam und Liebe zu Jesus im Alltag getan wird. Ich bin Sonntag für Sonntag immer wieder bewegt, wie hinterher drüben alles aufgeräumt wird, sauber gemacht wird, vorbereitet wird für den nächsten Sonntag. Das sind einfache Dinge, die man kaum beachtet, aber bei Gott haben sie Beachtung. Nicht das, was vor Menschen gesehen wird, sondern was sie aus Liebe zu Jesus tun, ist der entscheidende Punkt. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen. Das bedeutet Lehrer. Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen. Denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Es gibt eine ganze große Gruppe der Christenheit, die verehrt einen Vater. Den Papst. Das Wort ist Papa. Die Hälfte der Christen der Erde beachten dieses Wort nicht. Und von der anderen Hälfte, wieder mindestens die Hälfte, ist so fixiert auf ihre Pastoren, Bischöfe, Lehrer, herausragende Leute, dass sie dieses einfache Wort Jesu nicht ernst nehmen. Einer ist euer Lehrer. Wer ist das? Natürlich. Ihr alle aber seid Brüder. Und wie ist dieser Lehrer zu verstehen? Dieser eine Lehrer? Durch das Reden seines Geistes. Durch einfache Dinge, die er in der Gemeinde mitteilt. Die wir gegenseitig austauschen. Das, was wir eben gerade gehört haben. Das, was sich im Alltag vollzieht. Dieses ermahnt euch gegenseitig. Ermuntert euch, solange es heute heißt. Es sind einfache Sachen. Nicht immer angenehm. Die Lehre Jesu war nicht bequem. War nicht immer alle Leute zufriedenzustellen. Sie haben sich geärgert oft. Ich bin sicher, das passiert auch heute. Die wirkliche Lehre Jesu heute in der Gemeinde ärgert viele Leute. Drinnen und draußen. Oh. Aber das ist das Zeichen der Echtheit, dass wir die ganze Schrift ernst nehmen. Nicht nur das rauspicken, was gerade Mode ist, was vielleicht alle gerne verbreiten. Wenn ich so die letzten Jahre oder Jahrzehnte überblicke, wie viele geistliche Aktionen gab es, zum Beispiel, also Mode war das Gebet des Jahres, was sich noch erinnert. Das wurde verbreitet, aber ein richtiger Markt darum gemacht. Ja, ein Bibelvers rausgegriffen. Und das wurde wie eine weltumspannende Lehre weitergegeben. Ja, dass du mich segnest und als Übel von mir fernhältst, so ganz kurz zusammengefasst. Das bedeutet dann, dass die verfolgten Geschwister, bei denen ja das Übel nicht ferngehalten worden ist, offenbar nicht richtig glauben. Ich sage nicht, dass dieser Vers nicht wichtig ist und dass es nicht für den einen oder anderen entscheidend ist, dass er nicht selber sich bejammert oder in einen Weg begibt, wo man nur jammern sollte. Für den einen oder anderen ist dieser Vers genau wichtig, dass man erwartet, dass Gott Übel von uns fernhält. Aber es ist nicht alles. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Ihr Lieben, wisst ihr das? Dass die Qualifikation auch in unserem Missionswerk die Bereitschaft ist, zu dienen. Dass das in der Gemeinde normal sein sollte. Dass man nicht übereinander herrscht, sondern dass man sich gegenseitig hilft. Beachten wir das manchmal im Alltag? Wie viele Kleinigkeiten getan werden müssen? Und man hofft, dass er doch der andere macht. Kann man machen. Aber wenn jemand der Größte werden will, und das ist nicht verboten, das ist erstrebenswert, dann geht es aber über diesen Weg des Dienens. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Was das praktisch heißt, kann man nochmal im Jakobusbrief Kapitel 1 nachlesen. Ich gebe nur diesen Tipp, schreibt euch das auf. Dort kann man die Praxis nochmal erkennen. Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass der Zweifelnde nichts empfängt. Jakobus, Kapitel 1. Und Zweifel ist eine Sache, dass wir in uns selbst oder mit uns selbst im Widerstreit sind und den Weg hinter Jesus her in Frage stellen lassen. Das ist Zweifel. Dass die Weisheit dieser Welt und die Regeln dieser Welt als Gegenprogramm gleichwertig geachtet werden. Was dann folgt, ist etwas, was man heute kaum mit Jesus verbindet. Es folgen Weherufe. Ich habe das von dem Mann Gottes vor Jahren einmal gelernt. Ich habe das bis dahin nie so diesen Zusammenhang gesehen. Aber er hat gesagt, wenn du wissen willst, was Krankheitsursachen sind, dann lies in der Bibel, worüber Gott in Wehe ausspricht. Das heißt, wir kennen Wehe meistens so als Wehe, wenn du das so jenes machst. Aber darin ist das Wort Weh, Schmerz. Und deswegen, das ist meine nächste Hausaufgabe, die ich als Empfehlung gebe für das eigene Bibelstudium, geht einmal die Bibel durch nach dem Weherufen. Kann man heute ganz einfach machen, Bibelserver, also Englisch Bible Server. Und man gibt das Wort Weh oder Wehe ein. Und dann kriegt man so über 100 verschiedene Stellen. Und dann kann man einmal gucken, was alles Auslöser sind für Schmerzen, für unnötige Schmerzen. Und es ist gut, wenn wir uns gesund erhalten wollen, dass wir auf diese Dinge achten. Und Jesus sagt hier einige Dinge dazu. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Das ist jetzt das erste Wehe, was er sagt, betrifft die Menschen, die andere abhalten von einer praktischen Nachfolge. Das kann man auf verschiedene Weise. Man kann das durch Zweifel, man kann das durch künstliche Hürden, man kann das durch Ablenkung, man kann das durch Vorspielung von Sachen, die wichtig seien, die aber Gott nicht für wichtig hält. Durch geraubte Zeit. Es gibt sehr viele Dinge, die das Himmelreich für Menschen verschließen. Eine der wichtigen ist ein schlechtes Beispiel. Ein schlechtes Beispiel. Nicht in der Hinsicht, dass wir nicht angreifbar sein dürften. Im Gegenteil. Jeder, der Jesus nachfolgt, sagt er, wird gehasst werden. Aber ein schlechtes Beispiel ist, wenn wir nicht die Nöte um uns herum ernst nehmen. Wenn wir nicht uns denen zuwenden, die Hilfe brauchen, dann verschließt das das Himmelreich. Wenn wir nicht die Gaben, die Gott uns gibt, investieren. Ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Zweimal das Heuchler. Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Was waren Proselyten? Wer weiß das? Oder was sind Proselyten? Bitte? Genau, man könnte heute sagen Konvertiten. Das waren Leute aus anderen Völkern und damit anderen Religionen, die man zum Judentum bekehrt hat. Äußere Zeichen beschneiden. Heute könnte man sagen, äußere Zeichen taufen. Oder Geistestaufe. Manche sind da ganz speziell. Sagt, das zählt alles nicht, was du vorher hattest. Und man versucht, jemand in eine bestimmte äußere Form zu bringen. Und Jesus hat darüber das Urteil. Und ihr macht ihn zu, also ihr durchzieht Meer und Trockenes. Das heißt, ihr gebt euch alle Mühe, um auch nur einen zu machen. Und dabei macht er ihn zu einem Sohn der Hölle. Ich sag das mal so. Das Evangelium ist alle Anstrengung wert. Mission ist ein wichtiger Auftrag. Geht hin. Macht alle Völker zu Jüngern. Das gilt bis heute. Aber das geht nicht um jeden Preis. Wir haben nicht Leute zu überzeugen oder zu bedrängen. Wir haben das Wort zu bezeugen. Wir haben Jesus Christus zu bezeugen. Und Menschen nehmen das an oder sie verwerfen das. Und das Annehmen des Wortes, das habe ich gelernt im Laufe dieser Jahrzehnte, geschieht in der Regel auf einer viel einfacheren Stufe, als dass Menschen, die schon lange in der Nachfolge stehen, für möglich halten. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, die aber das Wort aufnahmen, Das waren Leute, die nicht erst monatelange Taufkurse oder sowas hinter sich gebracht haben, ehe man sie in die Gemeinde gelassen hat, sondern die dem Wort Gottes geglaubt haben. Dann waren sie drin. Und dann wurden sie gelehrt. Und dann war die Herausforderung, das, was man hört, auch umzusetzen. Aber keine künstliche Schwelle vorneweg. Große Glaubens- und Gewissensprüfungen. Wenn ich an diesen Mann denke, hinter dem hier Philippus geschickt wird, der sitzt als Politiker in seinem Wagen, müht sich mit der, keine Ahnung, hebräischen oder griechischen Schrift des Propheten Jesaja ab, war mit Sicherheit ganz anderer, anderer Herkunft, wenn er als Kämmerer der Kantake aus dem nordöstlichen Afrika kam, dann kann man sich heute mal die äthiopische Schrift angucken, ganz anderes Alphabet. Er hat sich nicht nur mit der äußeren Form gequält, sondern auch mit dem inneren. Er hat nämlich das, was er gelesen hat, nicht verstanden. Und dann wird einer an seine Seite geschickt, der läuft erst eine Weile neben dem Wagen her. Und dann sagt er, verstehst du auch, was du liest? Wie kann Philippus diese Frage stellen? Ich frage es mal ganz praktisch.
Indem er die Sprache irgendwie konnte.
Nein, sondern weil in diesem Kulturkreis bis heute laut gelesen wird.
Deswegen hat er ja die Sprache gehört, welche.
Natürlich. Er hat, da merkt man, und auch was für eine Mühe dabei ist. Da ist einer, der sitzt in seinem Pferdewagen und liest vor sich hin, und draußen rennt einer daneben her und hört noch dazu. Und dann fragt er, verstehst du, was du liest? Ich sagte, wie soll ich verstehen? Redet der Prophet da von sich oder von den anderen? Und dann erklärt er ihm das Evangelium. Holt ihn dort ab. Und der Klemmerer sagt, hier ist was, sowas hindert mich gedacht. Ja. Also, ich sage mal, die müssen innerhalb, keine Ahnung, vielleicht von einer Stunde auf den Punkt gekommen sein. Und dann ist dieser Mann einer der Apostel seines Volkes. Der, die das Wort Gottes hat. Ich wünsche uns den Mut, so mit anderen zu reden. Nicht zu warten, bis die Riesengelegenheit ist, bis jemand sagt, also erklär mir jetzt bitte mal das Christentum von A bis Z. Vielleicht, ich wollte schon von Kindheit an eigentlich Christ werden, aber ich habe bisher noch nie die Gelegenheit gehabt, mit jemandem so richtig theologische Gespräche zu führen. Das wird nicht passieren. Nimm die Gelegenheit, mein Schatz. Wenn jemand offen ist, gib ihm das weiter, was Gottes Geist in der Situation sagt. Und rechne damit, dass das Wirkung hat. Wir haben das oft erlebt. Wenn ich an die vielen Seminare denke, was habe ich hier gemacht und das Wort Gottes gelehrt und dann drüben im Büro oft erlebt, ohne dass ich irgendwelche Beichtspiegel oder was durchgegangen ist, dass mit einmal junge Männer dort saßen, geweint haben und gesagt haben, ich muss erst mal erzählen, ich habe das und das gemacht. Überführt von Gottes Geist. Neu angefangen. Schritte mit Jesus gemacht. Das ist einfach, ihr Lieben. Und deswegen, wir sind nicht die Verantwortung, Leute hier in das Missionswerk oder irgendwo hineinzuziehen. Gott ruft seine Leute. Ich freue mich über jeden, der bereit ist, mitzudienen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu überzeugen. Da ist die Gefahr, dass wir damit Söhne der Hölle produzieren, viel größer als Söhne des Reiches. Weil immer noch ist er der Herr dieses Werkes, seiner Gemeinde. Jesus Christus ist Haupt der Gemeinde. Wir verfügen nicht über Menschen. Und deswegen ein bisschen weniger Mühe, ein bisschen mehr Mut. Wehe euch, das dritte, ihr blinden Führer, Ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist es nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er verpflichtet. Da kommen wir dann zu den theologischen Spitzfindigkeiten. Was geht dann weiter? Narren und Blinde, wer ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf dem Altar ist, dann ist er gebunden. Das, was hier geschrieben ist, lässt sich so zusammenfassen. Dieses dritte Wir gilt denen, die aus dem Evangelium ein Geschäft machen. Wenn es um materielle Dinge zuerst geht. Ich weiß, wie aufreibend das sein kann, wenn man in den Werk Gottes steht und Anfrage um Anfrage nach Hilfe kommt und es ist einfach nicht mehr da. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich gelehrt hat und uns immer neu seine Gnade erweist, dass es andere Wege gibt als dieses Gieren nach Besitz oder Reichtum oder Finanzen. Ich könnte hier gerade aus den letzten Monaten ein um das andere Zeugnis geben, wie Gott auf übernatürliche Weise geholfen hat, dass wir die Werke, die er getan hat, wieder auch tun können. Und dass er hört auf unser Beten. Ich habe oft, weil manche Finanzverantwortung bei mir liegt, Tag und Nacht zu Gott geschrien. Ich sagte, ja, du weißt, wie wichtig diese Sache ist. Du weißt, welche Not es ist. Du weißt, dass keine Möglichkeiten sind. Welche Lösung hast du denn? Und dann kommt eine Lösung, die mich immer neu befreit und ermuntert und fröhlich macht. Und deswegen haben wir darauf zu achten, dass wir nicht uns auf das konzentrieren, was in Körbchen liegt, sondern auf das, auf den, der uns motiviert, etwas ins Körbchen zu legen. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr Narren und Blinde, sagt er, was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Oder der Altar oder die Gabe? Also die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt. Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Letzten Endes ist die wichtigste Frage immer unser Bezug zu dem, der im Himmel thront. Auf ihn selber muss ich all unser Handeln beziehen. Nicht auf das darunter. Ich sage das als Leiter eines Missionswerkes. Für mich ist nicht das Missionswerk wichtig. Für mich ist wichtig, ob wir als Gemeinschaft in unserer Beziehung zu dem, der uns gerufen hat, sauber leben. Er hat uns beauftragt, diesen Dienst zu tun. Den wollen wir tun. Und wenn sich sein Auftrag ändert, dann tun wir den geänderten Auftrag. Wie euch, vierte wir, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, ihr verzehntet das Küchenkraut und Dill und Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, Recht oder Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Glauben. Auch da, es wird in vielen Gemeinden so darauf herumgeritten, dass man die Beiträge bezahlt, dass man ja auch Gott ehrt mit seinem Vermögen. Ist richtig. Das ist wirklich wichtig. Und an der Stelle empfehle ich euch einmal den Propheten Malachi, aus dem nämlich heute unser Lehrtext und der Losung gekommen ist, als dritte Hausaufgabe zu lesen. Das letzte Buch im Alten Testament. Sehr viele praktische Hinweise. Lohnend. Auf jeden Einzelnen zu achten. Und da ist auch dieser Abschnitt mit dem Zehnten. Und Gott sagt, prüft mich, ob ich nicht den Himmel über euch öffne und euch Segen geben werde, wenn ihr den Zehnten voll in mein Haus bringt. Ich bin dankbar, dass ich von Kind an von meinen Eltern, Großeltern her gelehrt worden bin, das ernst zu nehmen. Und für mich ist immer das Erste, wenn ich irgendwo Geld vom Konto hole, das Erste, den Zehnten abzugeben. Also runterzunehmen und dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Dann erst kommen meine eigenen Bedürfnisse. Das halte ich für wichtig. Aber hier heißt es, es gibt wichtigere Dinge, als dass wir uns in klein verzetteln und überlegen, ob wir auch unser Taschengeld verzehnten und das Fahrgeld, was wir erstattet kriegen und wer weiß was alles, sollte man auch machen. Es nützt uns nichts, wenn wir dabei die wichtigeren Dinge beiseite lassen. Recht, Barmherzigkeit und Glaube. Das sind die geistlichen Werte. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Nochmal, es geht hier nicht, an dieser Stelle geht es nicht um ein Entweder-Oder. Das eine ist richtig, aber das andere darf man darüber nicht vernachlässigen. Das Äußere hat seine Berechtigung. Das Innere ist noch entscheidender. Ihr blinden Führer, ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Komisch, oder? Kann man eigentlich nicht ein Kamel verschlucken, oder? Das ist ein drastisches Bild, natürlich. Wir haben nicht dieses Mücke und Kamel, sondern im Deutschen ist es Mücke und Elefant. Ja. Das hat dieselbe Bedeutung. Es gibt Leute, die achten auf jede Kleinigkeit, aber die großen Dinge gehen ihnen dabei durch die Lappen. Sollten wir immer wieder beachten und damit auch ein Stück abwägen, was wichtig ist. Wie ihr euch, das fünfte, Schriftgelehrten, Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Sieht alles immer ganz schön aus, aber es wird dabei verdeckt, was an Motiven da ist. Wichtig ist, dass wir nicht von vornherein kritisch mit Leuten umgehen, ich sag's mal so, die sich sauber halten. Man denkt, bestimmt sind das Pharisäer. Die sind nur dabei, sich immer ordentlich anzuziehen und pingelig zu waschen und zu kämmen. Bestimmt sind das Pharisäer. Soweit kann man das hier nicht ableiten. Aber das, was Jesus uns hier sagt, ist, das ganze Äußere saubere nützt uns nichts, wenn das Innere nicht auch gereinigt ist. Wie wird das Innere rein?
Das ist das Gebet im Stillen. Wenn Jesus halt geht in euren Kämmerlein, macht die Tür zu und betet zu Gott. Oder eben dieser Räuber, der in den Tempel kommt und sagt, erbarm dich mal.
Ja, das ist das Zweite, das war ein Zöllner. Ja, Räuber hat sich nicht in den Tempel verirrt. Bitte? Ja, was heißt Buße tun? Da schwingt bei uns Deutschen immer das Wort Büßen mit dabei. Ist ja derselbe Wortstamm. Was bedeutet das? Bitte?
Umkehren.
Verlorene Sohn zum Beispiel. Ja? Ist weggegangen aus dem Vaterhaus. Frisst dann mit den Schweinen zusammen aus dem Trog, nachdem er vorneweg erstmal alles verjuckt hat. Und dann kommt er zurück. Das hängt damit zusammen, dass ihr mit einem Mal eine andere Sicht kriegt. Dass ihr zurückkehrt zu seinen Wurzeln. Ich frage mich, ob das nicht auch bei uns eine große Rolle spielen sollte, zurückzukehren zu dem, was uns in der Kindheit mal klar war oder wichtig geworden ist. Das heißt aber auch oft, gerade bei Leuten, die fromm aufgewachsen sind, davon sich wegzukehren, was sie in der Kindheit aufgenommen haben. Und zwar spätestens dann, wenn die Frömmigkeit ein äußerer war. Ich denke, wer in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, der weiß, was damit gemeint ist. Man passt sich an als Kind. Man hält sich an die äußeren Regeln. Lange Haare für Mädchen, nicht rauchen, nicht trinken für Jungs und so weiter und so weiter. Für mich, sag ich mal, für mich war es eine Sache Glück. Du hast es nicht hinter dir, oder? Du hast es alles abgelegt irgendwann. Dann ist es auch leichter, dann ist die Umkehr leichter, wenn man erstmal, sag ich mal, bei einem Schwein gelandet war. Aber ich denke, es braucht vor allem die Offenbarung, dass Gott uns die Augen öffnet über uns selber. Als Beispiel. Für mich war von Kindheit an klar, sexuelle Verfehlungen sind somit das Schlimmste. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb seines Körpers. Wer aber die Ehe bricht, sündigt gegen seinen eigenen Körper. Also, Hure und Ehebrecher wird Gott richten, heißt, mindestens davon muss ich mich fernhalten. Ich hatte als Kind mal 21 Pfennig meinen Eltern geklaut. Und das war mir so peinlich, dass ich das immer wieder verdrängt habe. Und ich kann mich erinnern an zwei Lügen, die ich gesagt hatte. Das habe ich meine ganze Kindheit und Jugend über verfolgt. Ansonsten fand ich mich eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe dann mit 17 unter dem Druck eines immer größeren Sündenbewusstseins und dem Wissen, dass das, was geschehen ist, ich eben nicht gut machen kann, was ich jahrelang versucht hatte, dass ich das nicht ungeschehen machen kann. Gott gesucht und dann erlebt, dass nicht mein guter Wille, sondern seine Gnade mich reinigt. Das war eine Riesenerleichterung. Als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, ja, wenn du so bist, könnte mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe oder sein werde, sollst du bestimmen. Mach's nicht ganz so schlimm. Ich hätte mir also vorgestellt, es ist ein ganz schwieriges Leben, weil ich bis dahin immer nur aus meiner eigenen Kraft gelebt habe. Und dann sind, ich weiß nicht genau, wie lange vergangen, ungefähr drei Jahre, als mich eines Tages Matthäus 5 getroffen hat. Ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in seinem Herzen. Ich hatte das bis dahin, ich schätze so, 100 Mal gehört, gelesen, bejaht. War immer stolz gewesen. Gedacht, Gott sei Dank, wenigstens das ist mir nicht passiert. Und an diesem Tag trifft mich das Wort. Eine Frau ansieht, sie zu begehren. Naja gut, das war nicht nur 100 Mal, das war schon 1000 Mal passiert. Keine Ahnung, ich war relativ Spätzünder, vielleicht 16 oder so war das erste Mal, dass ich 15, 16, erste Mal Mädchen ernsthaft angesehen hatte als mögliche potenzielle Ehefrau. Weiter war das nie. Weiter habe ich es nie zugelassen. Aber an diesem Tag hat mich das getroffen. Weil ich wusste, selbst wenn ich mit solchen Scheuklappen durchs Leben laufen würde, würde ich irgendwie versuchen, hier noch einen Blick auf eine Frau zu haschen. Das heißt, ich habe die Ehe gebrochen. Und dabei war ich bis zu dem Tag so sicher, das wird mir wenigstens nicht passieren. An diesem Tag habe ich gesagt, oh Gott, Wenn das wirklich so gemeint ist, wie du das hier sagst, dann musst du was in meinem Innersten verändern. Und Gott sei Dank, ihr macht das. Das ist dieses Wunder, das ist dieses Wunder der Veränderung. Wenn wir nicht mehr versuchen, mit unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern mit seiner Gerechtigkeit durchs Leben zu gehen. Diese Veränderung, ich kann nicht sagen, dass das von dem Tag an sofort weg war, aber dass Gott mich auf den Weg geführt hat, immer neu zu achten, Herr Jesus, wie soll ich jemand angucken, ohne sie zu begehren? Ich sage das mal als Tipp vielleicht für die Männer. Das heißt ja nicht, dass man die Augen niederschlägt und keine Frau mehr anguckt, sondern eine Frau anguckt. Für mich begann von diesem Tag an ein anderer Blick auf Frauen. Das Wunder der vielfältigen Schönheit Gottes. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich Jenny angucke. Ich freue mich über das Wunder deiner Haare. Als Beispiel, das ist so, wie ich sage, ich ehre darin Gott. Ich ehre darin die Schönheit, die er dieser Frau an dieser Stelle gegeben hat und die sie bewahrt hat, weil zwei Dinge gehören immer dazu. Ja, es ist etwas, was von Gott schön gemacht ist und was wir annehmen müssen. Und wenn wir so diesen Blick aufeinander haben, dann sind wir nicht auf dem Weg der Zerstörung, sondern der Erbitterung, der Reinheit. Ein kleiner Tipp. Und ein sechstes wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und ein siebentes Wehe. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir an den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Dieses Maß an Selbstgerechtigkeit, dass man sich das immer so hindreht, dass man selber gut dasteht, das ist dieses Heuchlerische. Und in diese Zeit hinein, in dieses Umfeld hinein, ruft Jesus seine Jünger und baut er seine Gemeinde. Wir dürfen nicht vergessen, das hat sich bis heute nicht geändert. Dieser fromme Rahmen, der damals gebaut war, hat sich bis heute vervollkommnet. Unsere Aufgabe ist, auf Gott zu achten, als das damals üblich war und wie das bis heute weitergeführt wird. Jesus sagt, deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und eine von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Damit über euch kommt alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zekarias des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Was ist das Beste an diesem ganzen Kapitel bis hierher? Die Wehe rufen nicht. So viel sage ich immer.
Die Würdigung Abels und der Rechte.
Könnte man sagen, ja, das ist, dass jeder bei Gott beachtet wird. das Beste ist, siehe, ich sende euch. Siehe, ich sende. Ihr Lieben, das ist der Unterschied. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren Leute, die haben sich ihr Amt genommen oder haben es von Menschen übertragen gekriegt. Kommt letzten Endes auf dasselbe raus. Und dann gibt es Leute, die hat Gott gesandt. Abel war einer und Zekaria war auch einer. Der wird hier nur ein einziges Mal überhaupt genannt. Wir wissen vorneweg nichts von ihm. Wir kennen die ganzen Geschichten rundherum nicht. Es gibt Leute, die sind von Gott gesandt und er kennt seine Namen. Er kennt ihre Namen. Und ich wünsche, ich selber will ein Mensch, solcher Mensch sein, und ich wünsche, dass alle von uns solche Gesandten Christi sind, die von ihm selber beauftragt sind. Allerdings ist dieses Prophetentum kein viktorianisches, kein sieghaftes. Ich habe in den letzten Wochen bin eingefügt worden in so einen Kreis von christlichen Leitern. Heute hat man mich dort wieder aufgenommen. Ganz nett. Weil ich ganz ruhig und freundlich versucht habe, zu zeugen gegen eine Haltung, die sinngemäß so ist, wir haben nicht zu leiden. Jetzt ist die Zeit der beiden Propheten, die in der Offenbarung beschrieben sind, die ganze Welt mit ihren Plagen schlagen. Und wir müssen also nur das Wort Gottes bekennen und dann wird man diesen ganzen Elend hier weltweit ein Ende setzen. Ich weiß, dass diese Zeit kommen wird, aber die ist gerade nicht. Jesus sendet jetzt auch noch uns, seine Jünger, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ihr Lieben, Gesandte Gottes in einer abgefallenen Welt bedeutet ausgegrenzt, gehasst und schlimmstenfalls auch getötet zu werden. Das ist unsere Zeit. Ich rede keiner märtyrerischen Begeisterung das Wort. Ich hoffe, das versteht alle. Ich will ja nicht, dass man sagt, ja, um Jesu Willen bin ich bereit, mein Leben zu lassen. Das hatte Petrus schon versucht und ist auch daran gescheitert. Aber die Bereitschaft, uns senden zu lassen, wirklich das weiter zu sagen, was Gott uns aufträgt, das ist meine Leidenschaft. Und das fängt, ich bin mir ziemlich sicher, bei jedem kleiner. Und ist mühsam, muss durchgekämpft werden. Lest euch, und das ist mein vierter Tipp, lest euch einfach mal den Propheten Jeremia durch und achtet nicht so sehr auf das, was er sagt, sondern auf seine Persönlichkeit. Am Anfang, wie schwer er sich tut, ganz am Anfang, wo das ja relativ große Bereitschaft und Begeisterung. Dann die Ablehnung, wie er darunter gelitten hat, dass er fast wie Hiob den Tag seiner Geburt verwünscht und sich wünscht, er wäre als Fehlgeburt gar nicht erst ans Licht der Welt gekommen. Und am Ende bei und trotz allem Widerstand ein ruhiger Mann, der in den Wegen Gottes bleibt, ist mir seit Jahrzehnten ein großes Vorbild. Zu sagen, ich will in den Wegen Gottes bleiben und ich muss feststellen, ich fange genauso klein an mit Zittern und Zagen, aber langsam, langsam, Erfahrung für Erfahrung wird es ein bisschen einfacher, weil man dann entdeckt, wie 1000%ig zuverlässig Gott ist. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, Wem sagt er das? Den Volksmengen. Das sagt Jesus nicht mal den, also nicht nur den Pharisäern. Er hat diese siebenfache Wehe dort ausgesprochen. Und er sagt auch, einige werdet ihr töten, aber es waren eben immer auch die Volksmengen, die da mitgemacht haben. Auch bei ihm selber. Und dann kommt diese Klage über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammelt wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen seid der, der kommt im Namen des Herrn. Da wird mit einem Mal dieser Wehruf zu einem Schmerz bei dem, der ihn ausspricht. Das, ihr Lieben, sage ich euch auch mal als kleine Erfahrung. Im Wehruf von Gott kann man nie von oben herab, kann man nie mit Zorn, nie mit Hass aussprechen, sondern geht immer nur mit Schmerz. Diese Geschichte wird uns ja an anderer Stelle berichtet, dass Jesus weint. Wenn wir im Auftrag Gottes Böses begrenzen, dann löst das in uns den Schmerz aus, den Gott auch darüber hat. Ich sage das mal für Eltern, wenn sie ihre Kinder wirklich lieb haben und sie sind auf einem bösen Weg, ich meine nicht erwachsene Kinder, sondern kleine Kinder, dann greift einem das selber ans Herz, wenn man sie zurückholen muss. Weil das nie ein Spaß ist. Das ist immer ein Prozess, der uns selber auch an unser eigenes Abweichen und inkonsequentes Handeln erinnert. Und wenn wir aus Liebe züchtigen, dann ist das schmerzhaft. Und wenn Jesus dieses Wort des Gerechtes ausspricht, dann ist das schmerzhaft für ihn. Und dann ist das, wenn wir wirklich im Auftrag Gottes Menschen zu korrigieren haben, auch schmerzhaft für uns. Und damit haben wir den Vorspann und kommen zu Markus 13. Also das, was ich jetzt lese aus Markus Evangelium, kommt fast wörtlich in Matthäus gleich danach, nach diesem, was wir bisher gehört haben. Und deswegen gehört das zusammen und ich nehme den Markus-Text, weil der Schnörkellosos das noch etwas mehr verkürzt, aber wörtlich zu finden ist, wie in Matthäus 24. Ab Vers 5, Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und sie werden viele verführen. Seitdem Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, bis heute sind fast 2000 Jahre vergangen. Viele kamen in seinem Namen. Und bis heute sind viele verführt worden. Ich habe einen Freund, ich hatte von Kindheit an Freunde bei den Zeugen Jehovas, weil die in der DDR genauso gelitten haben, wie unsere kleine Gemeinde. Und ich habe bis heute ein Herz für solche Leute. Ich kann nicht sagen für alle, aber es gibt ganz ernsthafte darunter. Aber es ändert nichts daran. Es sind Verführte. Es sind Menschen, deren echte Loyalität zu Gott gefangen genommen ist. Ich habe vor kurzem von diesem Freund ein Video gekriegt. Das haben die Zeugen Jehovas selber produziert für ihre russischen Geschwister. In Russland ist vor, glaube ich, 2 Jahren sind die Zeugen Jehovas verboten worden. Und sie haben das für ihre Brüder nach gefilmt, wie dort die Leute mit Spezialeinsatzkommandos aus ihren Zusammenkünften in den Wohnungen geholt werden, wie die Türen eingetreten werden, wie Kinder, wie Alte, wie Behinderte einfach gefangen genommen werden und wie dann diese leitenden Brüder dann in Handschellen vor Gericht geführt werden und ins Gefängnis kommen. Das ist Realität, das ist wahr. Umso mehr schmerzt mich das, dass viele wirklich Gläubige die Ernsthaftigkeit der kommenden Verfolgung nicht auf dem Schirm haben und ausgerechnet Leute, die verführt worden sind, von Jesus weg. Denn für Zeugen Jehovas ist Jesus nicht der Messias, nicht der Sohn Gottes, sondern ein guter Mensch, dem es nachzueifern gilt. Und er ist auch nicht auferstanden, weil er gar nicht gestorben ist. Jemand anders ist am Kreuz ausgetauscht worden mit ihm und so weiter. Es gibt viele solche falschen Lehren. Und ich sage das nur als Beispiel. Es werden viele kommen und sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Und das ist noch nicht das Ende. Wir haben noch Jahre vor uns, wo auch möglichst viele echte Gläubige noch weggerissen werden sollen. Durch verschiedensten Dinge. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so schrecket nicht. Das ist das Wort eigentlich für heute. Wir hören jetzt von Kriegen und Kriegsgerüchten. Es ist ja sogar terminiert. Von heute an bis zum nächsten. Ist heute 14? Warte, von morgen bis zum Samstag soll dort der Krieg beginnen. So ist das offiziell gesagt. Vom 14. bis 19. beginnt zwischen Russland und Ukraine der Krieg. Ja, vielleicht haben sie das schon noch weiter angekündigt. Erschrecket nicht, ihr Lieben. Man redet dieses Mal, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, von einem echten Nuklearschlag. Bis dahin war das große Schreckgespenst, was man gegeneinander abgewägt hat, um es nicht einzusetzen. Und jetzt redet man davon, ja, kann so kommen. Und ihr Lieben, wenn ich die gesamte Schrift ernst nehme, wenn ich sehe zum Beispiel Offenbarung 6, dann müssen wir damit rechnen. Wenn dieser vierte Reiter unterwegs ist, der ein Viertel der Menschheit töten wird, dann heißt es dort durch Hunger, Krieg, Seuchen und wilde Tiere. Dann ist das realistisch. Aber es ist gesagt, fürchtet euch nicht. Es wird kommen. Es wird kommen. Wir haben uns in der Vergangenheit immer einigermaßen Sicherheit gewiegt, dass es heißt, na gut, Jugoslawien, das war das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in Europa wieder ein Krieg war. Aber das ist ja nach 2 Jahren wieder alles eingegrenzt gewesen, alles in Ordnung. Und naja, Libyen, kein Wunder bei diesem Terroristenfürst, aber das ist weit weg. Irak hat ja schon wieder geendet. Kuwait, naja, Georgien ist da schon näher dran, aber Ostukraine kämpfen die untereinander. Geht uns alles nichts an. Das ist Krieg und Kriegsgericht Afghanistan. Wenn ich daran denke, ihr Lieben, da sind seit einem halben Jahr die nächsten 10.000 auf der Flucht. Wisst ihr, wie viele gerade in diesen Ländern gestrandet sind? Gerade auch in der Ukraine. Die sind vor einer Sache geflüchtet. Vom Regen in die Traufe. Von einer Not in die nächste. Ich sage, ich fürchte mich nicht vor den noch mehr Flüchtlingen. Aber ich fürchte um die Menschen, die gar nicht mehr zurückkommen. Mitten von einem Horror in den nächsten. Und das war nicht ihrer. Das ist einmal angezettelt worden von außen, das ist wieder von außen angezettelt. Und das, ihr Lieben, macht die Welt gerichtsreif. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern. Und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und ihr werdet vor Statthaltern und Könige gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis. Und allen Völkern muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Das, was wir hier haben, geht über das hinaus, was im Matthäus-Evangelium steht. Deswegen habe ich diesen Text gewählt. Die Verfolgung wird in beiden Stellen geschrieben. Vater wird den Sohn wird den Vater überliefern. Und doch, Schwiegertochter, die Schwiegermutter, glaube ich. Also diese Dinge werden geschehen. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen. Wenn das geschieht, es wird geschehen. Es kommt auf uns zu. Keine Angst. Mund auf. Wenn ich das hier lese, muss uns eine Sache im Bewusstsein sein. Das, was Jesus hier nur einer kleinen Gruppe von Jüngern sagt, wenn wir das einmal sehen, es waren vier. Johannes, Jakobus, Petrus und Andreas. Das waren diejenigen, die besonders zu ihm gekommen sind. Denen sagt er diese Worte. Dann ist für mich das der Grund, warum es dann in der Apostelgeschichte am Anfang, weiß nicht, Kapitel 5 oder 6 heißt, und als die Apostel geschlagen wurden, sie waren alle festgenommen, es war ihnen befohlen worden, nicht mehr im Namen von Jesus zu reden, und als sie geschlagen worden waren, freuten sich die Apostel. Warum freuen sie sich? Ich bin mir sicher, dass sie damals ihre Freude deswegen hatten, weil das, was Jesus ihnen gesagt hatte, erst kurz vorneweg, ich sag's mal vielleicht 3 Jahre vorher passiert ist. Bestimmt war in ihnen diese nahe Erwartung, dass sie sagen, guck mal, das hat Jesus uns doch gesagt. Jetzt ist das, jetzt kommt er bald wieder. Das hat sich inzwischen fast 2000 Jahre hingezogen. Und noch viele, 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 viele sind geschlagen und gekreuzigt und gesteinigt worden und geschlachtet um des Blutes des Lammes. Aber sie freuten sich. Das sollte auch unsere Freude sein. Gut, an der Stelle muss ich sagen, ich habe es etwas leichter. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe schon mal den Tod geschmeckt. Ich habe erlebt, wie Gott mich zurückgerufen hat. Ich weiß, wozu er in der Lage ist. Ich habe am eigenen Leib den Unterschied erfahren, was dem Jakobus, der das gehört hat, geschehen ist und was dem Petrus geschehen ist. Der eine wird von Herodes getötet, der andere wird auf übernatürliche Weise gerettet. Natürlich hat man mit dieser Erfahrung im Hintergrund einen etwas entspannteren Blick, als wenn man noch jung ist und hofft, dass das Leben nicht nur Unangenehmes mit sich bringt. Aber andererseits, gerade dieser Petrus, der gerettet ist, dem sagt Jesus, wenn du alt geworden bist, wird ein anderer dich gürten und dich hinführen, wo du nicht willst. Diese Rettung aus dem Kerker des Herodes war nicht auf Lebenszeit, war für seinen nächsten Auftrag. Wir alle wissen nicht, was auf uns zukommt. Jesus hat über Johannes damals gesagt, zu Petrus, was geht es dich an, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme? Und dann ging das Gerücht, der Jünger stirbt nicht, bis Jesus wiederkommt. Alles ist etwas anders, als sich die Menschen das vorstellen. Alles wird auch in dieser letzten Zeit etwas anders sein, als wir uns das vorstellen. Das heißt, es bleibt spannend. Wir dürfen neugierig sein und uns überraschen lassen. Eine Sache ist sicher. Und das lasst uns mitnehmen aus diesem Sonntag. Es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das zielt nicht nur auf die zukünftige Zeit. Das geschieht jetzt, Lieben. Das ist im Kommunismus passiert. Das ist heute im Postkommunismus in Kuba. Das geschieht in den islamischen Ländern. Das geschieht in afrikanischen Ländern, in Nordkorea. Das ist in diesen ganzen 2000 Jahren niemals zu Ende gegangen. Dieser Druck untereinander, diese letzte Unfähigkeit, sich auf Menschen zu verlassen, hat sich in 2000 Jahren Geschichte von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft nicht geändert. Aber eine Sache muss uns festbleiben. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Ausharren tut uns Not. Wenn ich an meine Kinder denke, die haben das sehr frühzeitig gelernt. Gehasst in der Schule. Schwer auszuhalten. Wenn ich das heute höre, von Homera hat man gestern erzählt. Ausgegrenzt. Schwierige Erfahrung, aber Training für Ausharren. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wozu wir uns gegenseitig ermuntern müssen. Dass wir mitten in schwierigen Zeiten nicht alles hinschmeißen und dann alles verlieren. Das wäre schade. Amen.